Wir sind in einer längeren Reihe drin. Und die hat verschiedene so grössere Teile. Im Februar war Beziehung zu Gott. Wie sieht die Brücke zu Gott aus? Jetzt im März sind Predigten zu der Beziehung, die aus der Brücke, kann man sagen, zu Gott aus wächst. Beziehung untereinander. Heute Morgen der Aspekt Argwohn verhindert, dass Beziehungen können stattfinden, dass Brücken können entstehen, aber Hoffnung ist die Alternative. Argwohn, natürlich, was heisst das? Betrifft das uns? Wir sind ja nicht arge Menschen. Wir meinen es doch gut miteinander. Aber wenn wir in den Alltag hineinschauen, wir müssen ja und tun das immer wieder, das Verhalten von anderen interpretieren, bewerten. Wie ist das zu verstehen? Da ist es eine Bemerkung von einem anderen, ja, wo eher verletzend ist. Hat er das echt absichtlich gemacht, um uns zu verletzen? Oder ist es Gedankenlosigkeit? Das ist eine Entscheidung von einem anderen oder von der Gemeindeleitung oder von einem Teamleiter, wo uns nicht ganz einleuchtet. Ist echt das ein unüberlegter Schnellschuss? Oder kennen wir einfach nicht alle Fakten? Da hat einer für seine Arbeit, die er jetzt erledigen oder einfach ein Datum, einen Termin verpasst. Ist jetzt das einfach seine schlampige Art? Oder sind vielleicht im Hintergrund gesundheitliche oder andere Probleme entstanden, dass es nicht geschafft hat? Also man spürt, Argwohn ist immer so, wie man interpretiert. Und dass dann die Tendenz in uns hinein ist, wir nehmen mal die schlechtere Variante. Und da drin ist jetzt da im Paulus sein Satz drin, 1. Korinther 3, 7, über die Liebe. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Erhoffende Liebe. Hoffnung. Eine Hoffnung, würde man das erste Mal verbinden, und das ist ja gar nicht schlecht, dass das eigentlich auch das Grosse ist, dass die Welt einmal wird vergehen und alles neu wird. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, alles wird neu, dann wird es Paradies sein. Aber der Vers redet nicht von dem. Ist im Zusammenhang mit Beziehungen. Und nicht, dass man für den anderen hofft, einfach, ja, das ist dann ein neuer Himmel, neue Erde. Sondern zumindest im Heute und Jetzt drin hoffen. Nicht, dass man einfach hofft, wow, also jetzt schaffen wir dran, am Paradies, am Himmel auf dieser Erde. Wir wissen, das kommt erst. Das ist Zukunft, die Ewigkeit. Aber es gibt noch Sachen, die jetzt sind. Und wir wollen dann im zweiten und dritten Teil von dieser Predigt uns Gedanken machen, wie gehen wir vor, um herauszufinden, was ist heute die Hoffnung für den anderen? Was könnte neu werden? Und die Liebe, das Neue in dem anderen, könnte fördern. Aber im ersten Punkt schauen wir zuerst einmal, wie der Argwohn verhindert, dass wir unvoreingenommene Begegnungen haben können und Vertrauen zueinander kann wachsen. Es sind da zwei Beispiele aus der Bibel, wo Menschen, Jesus und Paulus, Argwohn erlebt haben. Das erste Beispiel ist also da in Matthäus 12, 23 und 24. Jesus heilt einen Besessenen, macht ihn frei von der dämonischen Besessenheit. Und dann gibt es zwei, auch wieder so Interpretationen. Wie ist jetzt das zu verstehen? Das ist ja irgendetwas Übernatürliches, das ist eigentlich beiden Parteien klar. Das Volk fragt manche, oh, könnte das vielleicht der Messias sein? Oder ihre Formulierung, eben der Sohn Davids, der ja als Messias angekündigt ist. Und die andere Gruppe, nein, das muss irgendwie teuflisch herkommen. Also, da die Pharisäer unterschieben Jesus eine falsche Triebkraft, eine falsche Motivation, eine falsche Kraftquelle, ein falsches Ziel. Und wie schnell machen wir das auch? Hat er vielleicht das nur gesagt und gross geredet, vielleicht auch von der Kanzel her oder im Geschäft her, dass er gross rauskommt? Ja, wir unterschieben so schnell mal Falsches. Und verhindern dafür, dass wir einmal anschauen können. Und wer ist das, der Jesus? Manche haben es nicht recht gewusst, aber die hätten die Fragen gestellt. Und die Pharisäer haben einfach schon vorgefasste Antworten gehabt, weil sie haben gar nicht darüber nachdenken wollten. Und Jesus in seiner Liebe weist darauf hin, du Pharisäer, das ist ein Denkfehler. Ich meine, ein Dämon kommt ja eigentlich aus der finsteren Welt und wieso soll der Chef der finsteren Welt den rausschmeissen? Sie brauchen da auch einen Ausdruck, der unter den Rabbiner, also unter den Pharisäer, gang und gäbe ist. Belzebub, Beelzebul, kommt vom Alten Testament her. Beel ist ein anderes Wort für Baal. Und Baal war eine heidnische Gottheit gewesen. Dann haben wir noch Zebul, das tönt so nach Zabal, das ist Dünger, oder? Also nicht mit Kunstdünger, sondern mit Mist, oder? Also heisst das Mistbaal? Das ist Mist, oder? Also ein abschätziges Wort natürlich für Götzendienst, wo ja im Alten Testament untersagt ist als Sünde. Also das haben sie, der Mistgott, der regiert Jesus. Also einfach das Gegenteil darin gemacht. Also man spürt, wo Argwohn ist. Oder man vielleicht einfach hören, du, ich denke, der hat und der hat dann gemacht und. Wir verbauen ein eigenes Bild von dem zu machen. Also die Warnung von uns, übernehmen wir nicht einfach die Einschätzung von anderen, sondern begegnet dem Menschen voreingenommen. Das nächste Beispiel, der Paulus, Argwohn macht Stimmung. Das ist dann in der Apostelgeschichte, gegen den Schluss, Kapitel 21, 27 bis 29. Der Paulus kommt auf Jerusalem nach seiner dritten Missionsreise und das Gerücht, kann man sagen, auch wieder schon der Argwohn, geht ihm voraus. Die Juden, die bei dem Fest auch dabei waren, da in Jerusalem, die Juden aus aller Welt, also aus der Provinz Asia und Griechenland, all dort, wo sie missioniert haben, die sagen, der Paulus, der predigt gegen den Mose und gegen das Gesetz. Das hat er eigentlich nicht. Er hat Erfüllung von all dem, was im Alten Testament steht, predigt das Evangelium. Er hat predigt, dass man nicht, indem man alle Speisevorschriften und alle Opfervorschriften genau befolgt, dass man so in den Himmel kommt, so kann man Gott überzeugen, dass er einem annehmen und gern haben, sondern allein durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz. Er hat einen befreienden Weg aufgezeigt vom Joch von der Gesetzlichkeit. Aber die haben das einfach interpretiert. Das ist gegen unsere Nation. Er ist zwar ein Jude, aber er wendet sich jetzt gegen eigene Leute. Das ist eigentlich also ein nationaler Verbrecher. Die Gemeinde hat ihn dann darauf hingewiesen, also Christen, seine Mitchristen, er könnte doch etwas Gutes tun, um zu zeigen, er ist nicht gegen das Gesetz. Und so hat er die Opfer zahlt für solche, die das Gelübde abgelegt haben, vier Männer, ist mit denen in den Tempel reingegangen und hat die Opfer verrichtet und eben zahlt. Einfach eigentlich als Tatbeweis, er ist nicht gegen das Gesetz im Alten Testament. Aber aus dem heraus ist natürlich dann gekommen, dass sie jetzt ein gesehen haben, ein bisschen umeinander spazieren in Jerusalem mit wirklich einem Trophimus, der nicht Jude ist. Und sie haben einfach so hochgerechnet, interpoliert, der ist jetzt vielleicht mit dem in den Tempel gegangen oder aus dem Tempel gekommen. Und es hat einen riesen Aufruhr gegeben und das war ja dann der Anfang gewesen, dass Paulus in Gefangenschaft gekommen ist. Dann in Caesarea in die Kiste gehockt ist und dann lang in Rom. Also das hat einen ziemlich tragischen, der Argwohn Verlauf dann genommen. Und wir müssen sagen, was ist entweiht worden? Ist der Tempel entweiht worden oder ihr Leben? Durch den Argwohn, durch das Hochrechnen, das Zusammenkombinieren von Sachen, die einem dann einfach so ganz logisch erscheinen, aber sie sind nicht logisch. Also man spürt, Argwohn macht stimmig. Negative Berichte über andere macht stimmig und sie stimmen vielleicht nicht einmal. Also sind wir vorsichtig, so mit zusammenreimen und interpretieren und einfach urteilen und verurteilen. Als nächstes sehen wir jetzt auf zwei Folien verteilt eine Selbstverpflichtung. Die ist schon recht alt. Das ist von John und Charles Wesley. Das sind also Gründer von der methodistischen Kirche, von der EMK heutzutage, oder? Wo wir auch in der Allianz drin haben. 270 Jahre früher war das Problem schon gewesen. Er und 11 Mitarbeiter, die Erweckung hatten, wie gehen sie damit um, wenn sie Sachen von anderen, eben von diesen anderen Mitarbeitern hören, die nicht schön ist, die richtig argwohn geht, wie gehen sie damit um? Wir wollen das nicht einfach jetzt selber laut lesen, so im Sinn, da sind wir jetzt alle einverstanden, so als schnelle Selbstdeklaration, Selbstverpflichtung, sondern jeder für sich im Herzen drin. Kann ich da zustimmen? Will ich zustimmen? Also so 1-2 Minuten Stille. Der nächste Punkt, also jetzt geht man Richtung Hoffnung, Liebe. Den anderen Gottes Liebe spüren lassen und ihn in seiner Entwicklung unterstützen. Also immer hofft sie, die Liebe hofft immer. Es ist eben eingebettet in das Hohelied der Liebe. Hoffnung und Liebe, die gehören zusammen. Und was uns auffällt jetzt, in dem, wie Barbara das auch vorgelesen hat, in dem Text drin, wie die Liebe beschrieben wird, das ist nicht irgendwie etwas Philosophisches. Liebe ist dann, sondern Liebe macht das so und Liebe macht das andere nicht. Also eben zum Beispiel, die Liebe ist geduldig. Und dann kommt noch mal etwas, oder? Aber dann kommen 8 Sachen, die die Liebe nicht macht. sie ist nicht eingebildet. Also Liebe ist immer etwas, was sich auswirkt im Handeln. Und vor allem in der Befreiung von Sachen, die eigentlich einfach so uns passiert. Und wenn wir das lesen, wäre es noch interessant, das Bibelstudium zu machen zu dem 1. Korintherbrief. Das ist sicher jetzt keine Aufzählung, wie Liebe absolut ist, in jedem Detail, sondern wie es bei den Korinthern ein bisschen happert. Was sie sollen daran denken eigentlich, was Liebe ist, ihr Problem ihnen. Das ist einmal angefangen, aber gemerkt, da wird Predigt endlos. Und auf was, dass sie sich müssten befreien lassen von der Liebe. Eben eingebildet zum Beispiel, ist das so das Thema bei denen. Und in meinem Leben und in deinem Leben sind das vielleicht ganz andere Themen. Aber wo wir uns fragen müssen, Hoffnung und Liebe, Liebe, die tut etwas. Die achtet darauf, wie man auf den anderen reagiert und lässt sich befreien von Verhaltensmustern, die eigentlich in dieser Welt einfach so gang und gäbe sind. Jetzt wollen wir das ein bisschen anschauen. Oder? Das sind jetzt also vier Teile. Da heisst es also, alles erträgt sie. Auf das gehen wir jetzt zuerst los, oder? Und dann gibt es die glaubende Liebe, die hoffende Liebe und die erträgt. Jetzt zuerst zu dem ersten Begriff, oder? Da heisst es jetzt neue Genfer Übersetzung. Es gibt eben verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Die jetzt da gewählt worden ist, ist sicher auch möglich, jetzt vom Wort her, aber die andere, die ich euch vorstelle, leuchten mir mehr ein. Alles erträgt sie. Dann wäre es aber etwas Ähnliches, immer eben alles erduldet sie, wie der Schluss. Aber das Wort, das kann jetzt auch ganz anders übersetzt werden und leuchtet mir mehr ein, weil das Hauptwort von dem Wort, also das ist ja ertragen, das ist Tätigkeitswort, Hauptwort heisst Dach oder Zimmerdecke. Also die Liebe ist wie ein Dach. Nicht unter den Teppich kehren, aber unter das Dach. Unter das Hausdach oder unter die Zimmerdecke. Man schützt das. Die Schwachstellen des anderen sollen geschützt werden. Und nicht als dreckige Wäsche da vorausgehängt werden. Das ist Liebe. Eine schützende Liebe. Nicht intransparent werden, aber einfach, wo muss ich schweigen, weil ich damit dem anderen hilfe. Vielleicht nicht schweigen im Gegenüber, aber einfach im Verbreiten von Schwächen und Versagen vom anderen. Als Beispiel jetzt für hoffende, glaubende und erträgende Liebe gehen wir jetzt zu Jesus und zu seiner Ankündigung an Petrus in Lukas 22, 32. Da weiß Jesus, also Jesus da in seinen letzten Augenblick auf dieser Welt vor der Kreuzigung. Und der Petrus, so richtig vollmundig, oder? Er sagt, nein, also, wenn dich alle verlöhnt, oder? Also, ich komme mit dir ins Gefängnis. Oder natürlich, wenn es dann ganz schlimm kommt, ich würde mit dir sterben. Und Jesus muss ihm sagen, das ist maßlose Selbstübersetzung. Du wirst mich verleugnen. Und, aber er hat dann Zukunftsperspektive, also ein Bild von Hoffnung. Da ist Versagen, aber Jesus schreibt den Petrus nicht einfach ab, sondern sieht seine Zukunft. Er sieht durch, er sieht, wie der Paulus kann blühen kann, wie er dann Ängste umkehrt, kann man sagen, dass alles einsieht, weint über seine Verleugnung, das hat nicht einmal lange Zeit gebraucht. Und dann könnte er aus dieser Erfahrung, dass eben er sich selber überschätzt hat, den Glauben von den anderen stärken, weil er merkt, es ist ja gar nicht ich, der stark sein muss, sondern er. Also wir spüren da, Jesus betet für ihn, die glaubende Liebe. Und vertraut seinem Vater, hey, du kannst ihn bewahren, dass er wieder zurückfindet, dass sein Glaube nicht einfach Schiffbruch ist und dahin ist, sondern dass aus seinem Versagen etwas Grosses kann entstehen. Das ist Hoffnung. Hoffnung für den anderen. Hoffnung für den Petrus. Aber das heisst eben auch, es gibt die glaubende Liebe und eben auch jetzt die ertragende. Sie hält allem alles stand oder sie erträgt alles. Es ist auch Schmerz. Schmerz für Jesus, dass er in dem Augenblick, wo er Unterstützung gebraucht hätte, da schlafen alle, er wird verleugnet, er muss allein durch das Verhör durch, allein wird er ausgepeitscht, allein am Kreuz. Eine riesige Enttäuschung. Natürlich hat er es schon vorausgewusst, aber man denkt sicher einen grossen Schmerz. Und es kann uns schmerzen, mit all diesen Unvollkommenheiten von unseren Mitmenschen können zu leben. Aber die erduldende Liebe akzeptiert, dass man jetzt noch nicht in der Vollkommenheit und mit perfekten Mitmenschen lebt, sondern wir werden da und dort enttäuscht, wir werden da und dort verletzt und lieblos behandelt und gedankenlos. Aber wir lernen Dankbarkeit über das, was ist, und nehmen den Schmerz auf uns, können zu warten in Hoffnung, bis vielleicht da und dort etwas entsteht. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Gliederungspunkt. Die Hoffnung für den anderen braucht wie ein Suchen. Wie können wir die definieren? Also was wäre jetzt Hoffnung? Wenn wir nicht einfach die Hoffnung haben, der andere wird ein engelhafter Mensch, oder? Das wird er erst, wenn er das Ziel erreicht hat. Und aus dieser Hoffnung heraus Entscheidungen treffen. Und wir spüren da die Szene zwischen dem Barnabas und dem Paulus. Das ist gar nicht so einfach, die richtige Entscheidung und die richtige Hoffnung rauszuhaben und die richtige Entscheidung. Da haben wir in der Apostelgeschichte 14, von Vers 7, Entschuldigung, 15, von Vers 37 an. Da ist der Barnabas, der Paulus, die haben die erste Missionsreise hinter sich. Eine gewisse Pause. Und sie wollen jetzt zur zweiten Missionsreise aufbrechen. Aber ist jetzt die Frage von Johannes Markus. Der war eigentlich der dritte Mitarbeiter auf der ersten Missionsreise, aber in Pamphylien, ein Sumpfgebiet, also Malaria und Stechmücken. Und es war wahrscheinlich ein bisschen unangenehm in diesem Gebiet. Vielleicht auch noch ein bisschen Banditen und was weiß ich was rum. Dann ist er wieder heim. Ja. Also vor der grossen Ortschaft, der Derbe, Lystra, Ikonien, war er einfach schon daheim gewesen, oder? Und der Paulus findet, nein, also so einer, der hat ja gezeigt, bevor das eigentlich die grossen Etappen kommen, dann geht er einfach heim. Das ist kein Missionar, oder? Das kannst du jetzt nicht machen, oder? Das braucht Biss, oder? Und der Barnabas hat gefunden, da muss man Hoffnung haben. Da kann etwas Grosses daraus werden. Und leider haben sie sich gestritten miteinander. Sie haben keinen Konsens gefunden. Der Barnabas ist dann mit dem Johannes Markus gegangen. Und der Paulus hat jemand anderes gebraucht. Aber wir spüren da, wenn wir Hoffnung haben oder keine Hoffnung haben, das prägt unser Verhalten, unsere Entscheidungen. Der Paulus hat klar entschieden, ich habe keine Hoffnung für den. Oder vielleicht hat er gedacht, das wissen wir alles nicht, in 10 Jahren dann mal. Vielleicht, oder? Der Barnabas hat Hoffnung gehabt und hat ihn mitgenommen auf seine Missionsreise auf Zypern. natürlich dicke Kinder wie der Barnabas in dem Punkt, oder? Und mich freut es einfach dann, wie das Ganze rausgekommen ist, dass der Barnabas recht gehabt hat. Aber es ist ein Zeichen jetzt für die Hoffnung, oder? Also jetzt in 2. Timotheus 4, 11, sehen wir, dass sich die Investition gelohnt hat. Das Vorausschauen von dem Barnabas. Was kann aus dem werden, aus dem Johannes Markus? Das hat dann auch der Paulus eingesehen. Er ist da in 2. Timotheus 4 zum zweiten Mal im Gefängnis in Rom. Und zum zweiten Mal, schon beim ersten Mal, ist der Johannes Markus sein treuer, kann man sagen, ja, Begleiter, seine grosse Hilfe da in dem Rom rein, in diesen schlechten Umständen, in diesen Gefängnis drin. Und er bittet nachher, dass doch der wieder kommt zu ihm. Also, der ist jetzt ziemlich zäh geworden, der Johannes Markus. Einfach jetzt auch so ein bisschen mit einem, der dann wahrscheinlich zum Tod verurteilt worden ist, nach seiner zweiten Gefangenschaft in Rom, der begleitet er. Eine bisschen gefährliche Aufgabe für ihn selber. Aber man spürt die enorme Entwicklung, die er gemacht hat. Wir wissen nicht genau, wie ihn jetzt da der Barnabas gecoacht hat. Aber sicher, was man einfach wusste, hat Johannes Markus einiges müssen verarbeiten. Er hat ja dann auch das Markus-Evangelium geschrieben, das ist der. Und in dem Markus-Evangelium beschreibt der Gefangennahme von Jesus, der hat einen Jüngling gehabt, also irgendeinen Teenager, der hat nur noch sein nacktes Leben im wörtlichsten Sinn können retten. Weil er auch hätte gefangen genommen werden und seine Kleider zurückgelassen hat. Also als Teenager ein rechtes Trauma in Bezug auf all das. Und von dort her musste er das müssen verarbeiten. Und sicher auch den Frust. Jetzt ist er auch beim Paulus. Und der hat ihn ja nicht wollen. Das ist auch noch ein bisschen Vergebungsarbeit. Von dem zurückgestoßen sind. Also einfach, dass wir da in all denen, wo wir drin sind, jetzt sagen wir in einem depressiven Mensch gegenüber, was könnte der Schritt sein, um Hoffnung zu wecken? Also einfach ein bisschen vorausdenken, wo könnte man ihm helfen? Oder in einem Konflikt zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Parteien, was könnte Hoffnung sein, konkret? Und welche Entscheidungen muss ich dann treffen? Es können eigene Kinder sein, wo ich die Hoffnung definieren muss. Nicht einfach, dass sie die Bräfsten werden, sondern was ist die Hoffnung? Und was für Entscheidungen werden angebracht? Oder für Suchtkranke? Oder für Menschen, die kein Ja haben zu der Situation, in der sie darin stehen. Es gibt so viele Sachen, die so hoffnungslos sind. Was ist die Hoffnung? Definieren, wenn es jetzt nicht der Himmel auf Erden ist, aber ein kleines Stückchen. Ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und vielleicht bist du schon lange dran. Und denkst, bist schon lange dran. An meinen Kindern, die nicht den Weg gehen. Ich bin schon lange dran an meiner Ehe, die nicht so schön funktioniert. Ich bin schon lange dran an diesem und jenem. Was bringt es? Ein Tropfen auf einen heißen Stein. Pst, zischt ein bisschen und dann ist es verdampft. Und in 1. Korinther 15, 58 sagt uns das ganz klar. Wie das der Paulus, das ist ja gleich der gleiche Brief, oder? Auch das weiss. Nein, es ist mehr. In Gottes Augen ist das mehr. Es ist zwar nur ein Tropfen. Aber wie Gott dahinter steht, in seinem Namen, ist das viel mehr als ein Tropfen. Wenn wir mit dieser Verheißung leben. Jetzt lade ich euch ein wieder zu dem Wesley. Es ist am Schluss ein Gebet, das ich jetzt euch lese, aber am Anfang auch wieder eigentlich wie ein Bekenntnis, eine Selbstverpflichtung, Proklamation, wie ich, wie wir ich und du uns wollen verhalten. Also der Wesley, 270 Jahre alt, also einfach vor 270 Jahren, hat da gebetet: Vater, ich liebe meine Schwestern und Brüder. Ich liebe sie, weil du sie liebst. Ich liebe sie, obwohl sie Fehler haben und Fehler machen. Vater, ich vergebe ihnen, wo sie sich gegen mich gewandt haben. Ich bitte für mich selbst im Namen Jesu Christi um Vergebung, wo ich sie nicht liebte, wo ich mich von ihnen absetzte, wo ich sie verurteilt und wo ich verächtlich dachte oder redete. Herr, ich will mein Herz, meine Gedanken und meinen Mund bewahren, dass sie nicht negativ und zerstörerisches Denken und Sagen über meine Geschwister. Negatives über andere erzähle ich nicht mehr weiter. Und wo ich von Unsegen höre, soll das von nun an nur noch ein Anlass sein, zu vergeben, zu segnen und zu lieben. Herr, füll mich durch deinen Geist. Füll mich bitte mit deiner Agape-Liebe und lass mich davon überfließen. Nur durch dich wird das uns das Wunder der Liebe und Einheit geben. Danke. Amen.